Werbung.
Hast du heute mit dem Wetter gerechnet?
Du meinst erst Sonne und dann Weltuntergang?
Das Wetter macht, was es will. Gut, wenn wenigstens du einen Plan hast. Mit der Wohngebäudeversicherung der Versicherungskammer Bayern. Die bietet besten Schutz auch bei Starkregen und Hochwasser. Gleich informieren. Versicherungskammer Bayern.
Werbung Ende.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Lieber Kollege Augstein, ich erzähle Ihnen einen Schwank aus meinem Leben und das war nicht komisch. Vor, keine Ahnung, 10 Tagen musste ich von Berlin nach Hamburg fahren mit dem Zug. 2 Stunden dauert es normalerweise und ich habe in dem Zug 6 Stunden verbracht. Oh. 6 Stunden. Warum? Es war eine Weiche eingeschneit und dann musste der Zug quer durch Norddeutschland, ich nehme an, wir haben auch noch Belgien, Holland und Dänemark mitgenommen, um Omsk, Smolensk nach Hamburg zu kommen. Ja. 6 Stunden. Und derweil gab es natürlich ein gewisses Interesse am Bordbistro, möchte ich sagen. Das machte dann aber zu, weil die dortigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen keine Überstunden machen durften. Da wurde also mitten auf der Fahrt, die nun 6 Stunden dauerte, das Bordbistro geschlossen, weil die Mitarbeiter durften nicht weiterarbeiten. Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Sie können das Ding doch leer verkaufen. Und dann sagte ich, ja, das ist aber zu teuer. Wir dürfen keine Überstunden machen, das kostet den Laden zu viel Geld. Wenig später kam die Nachricht von den Millionenboni für die Vorstände und ich dachte, ins Bordbistro auf dieser Fahrt wäre es besser investiert gewesen. Können Sie meinen Unmut kurz mithören, mitfühlen auch?
Ja, ich
war kacksauer.
Ich wünsche Ihnen eine schöne frohe Vorweihnachtszeit erstmal.
5 Millionen Bonuszahlungen rückwirkend ausgezahlt, vorbei an den, wie soll man sagen, rechtlichen Kautelen. Das geht vielleicht gerade noch, aber Anstand und Augenmaß ist das nicht.
Gut, aber Sie erwarten jetzt nicht von mir, dass ich mich jetzt für die Manager und für diese Millionen Boni einsetze. Was ich hier ganz interessant finde, ist, Sie wissen, warum die bekommen haben. Weil wir offensichtlich nicht dafür, dass die Bahn so gut funktioniert und pünktlich ist und so, sondern weil sie für Frauen so ein gutes Arbeitsumfeld bietet. Was ja auch, worum man auch drüber nachdenken kann.
Naja, Sie haben es, also 5 Kriterien hat das. Pünktlichkeit, Kundenzufriedenheit, gut, diese Kriterien haben Sie krachend gerissen. Aber es war so ein Kriterium wie dabei, wie weniger CO2-Ausstoß der Bahn. Gut, wenn Sie alle Züge liegen lassen, keiner mehr weiterfährt, dann gibt es auch kein CO2.
Also Sie können halt diese Kriterien,
und die Frauen,
diese Leistungskriterien sozusagen gegeneinander aufrechnen. Und dann, das ist natürlich toll. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht müsste man es auch so machen, wenn man noch mehr gendert, dann müssten die Züge auch gar nicht fahren, aber dann kriegen die trotzdem noch mehr Boni. Das sind vielleicht alles so Sachen, die viele Menschen und Menschinnen in diesem Land nicht verstehen. Ich übrigens auch nicht.
Aber eine Sekunde im Ernst und dann machen wir Schluss mit dem Thema, weil es echt nur Frust bringt. Ja. Fühlen diese Leute gar nichts mehr?
Doch.
Merken die nicht, was sie da anrichten?
Doch, die fühlen was. Die fühlen, wie in ihrer Tasche das Portemonnaie immer dicker wird. Und jetzt, das ist jetzt rein populistisch gewesen. Lassen Sie uns das Thema beiseite. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, auch mit unseren Hörerinnen und
Hörern.
Kann
man mit so einer dicken Tasche noch durch Türen gehen?
Aber wir können, und wir haben halt nur diese eine Bahn und ich weiß auch nicht, keine Ahnung. So, Klimakonferenz. Dubai. Niemand hatte mehr damit gerechnet, dass Sultan Al-Jaber es schaffen würde, unter dessen Ägide ja dieser Konferenz, Marathon dort sich abgespielt hat, es schaffen würde, ein Schlussdokument hinzubekommen, ist den Leuten dann aber doch gelungen und alle sind irgendwie total begeistert und sagen, das ist jetzt der erste Schritt in die fossilfreie Zukunft. Wo ich sagen würde, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren schon machen sollen, aber immerhin, spät besser als nie. Nur was ich total schräg finde und echt lustig und ich möchte es einfach als Detail jetzt Ihnen hier nochmal allen mitteilen. Also unsere geliebte Außenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, dieses Ergebnis der Konferenz sei ein klares Signal an Unternehmen, Investitionen in fossile Energien würden sich nicht mehr lohnen. Diese Konferenz fand aber statt unter der Ägide von Sultan Al-Jaber, der Chef einer großen Ölfirma ist, ADNOC heißt die, und die haben gerade vor ein paar Jahren mit BlackRock und KKR, Riesenplayer im internationalen Kapitalgeschäft, Milliardeninvestitionen klargemacht in so Pipeline-Infrastruktur. Und er hat übrigens auch gesagt, er möchte den Output seiner Firma von 3 Millionen Barrel im Jahr 2016 auf 5 Millionen Barrel im Jahr 2030 steigern. Das ist also der Mann, der den Ausstieg aus der fossilen Energie Und Frau Baerbock freut sich irgendwie. Ich check, glaube ich, die internationale
Klimadiplomatie
nicht. Helfen Sie mir doch mal.
Es ist eine ganz seltsame Krankheit, der Sie offenkundig auch erlegen sind.
Ja, Recherche heißt
die Krankheit. Die Krankheit heißt nicht Recherche, die Krankheit heißt totale Immunität gegen gute Nachrichten.
Was?
Weil gute Nachrichten im Klimaschutz, das Weltbild der Klimaschützer, das ja darin besteht, der Klimaschutz scheitert, ins Wanken bringen. Es darf keine guten Nachrichten vom Klimaschutz geben. Also müssen Sie in dem Umstand, dass da 190 Länder auf einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, obwohl sie, was Klimaschutz angeht, total unterschiedlich betroffen sind, es sie an total unterschiedlichen Momenten ihrer, wenn man so will, nationalen Entwicklung, gesellschaftlich und ökonomisch, trifft, trotzdem zu etwas Gemeinsamem gefunden haben, in dem wirklich positiven Punkt müssen Sie jetzt die eine kleine schwarze Stelle finden. Und die lautet, der Typ ist ja bei einer Ölgesellschaft angestellt. Das verstehe ich nicht.
Nein.
Ich verstehe es nicht. Können Sie das nicht gegeneinander abwägen?
Nein, pass auf. Ich bin ein großer Nichtversteher dieser internationalen Klimadiplomatie. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und abgesehen davon, dass ich mich darüber eben ein bisschen lustig gemacht habe, habe ich ja nur auf einen offenkundigen Widerspruch aufmerksam gemacht. Sie können ja als Politfuchs, der Sie sind, und sicherlich auch als intimer Kenner der internationalen Klimadiplomatie diesen kleinen Widerspruch aufklären.
Ja,
der Widerspruch liegt für mich darin, dass wir unheimlich viel reden, auch gerade so international wird wahnsinnig viel geredet, weil Klima ist ja ein globales Thema. Während die ganze Zeit der CO2-Ausstoß steigt. Er sinkt ja nicht, er steigt ja. Wenn er wenigstens jetzt sinken würde schon und man sagt, er sinkt aber nicht schnell genug oder er stagniert und er soll sinken, dann kann ich das ja noch verstehen. Tatsache ist aber, ich habe das Gefühl, dieses dauernde Reden über die Klimakatastrophe begleitet, dass der CO2-Ausstoß die ganze Zeit wächst. Und da kann man dann schon fragen, ja, aber ist das, was ist, wie komisch irgendwie. Das ist nicht alles eine Riesenshow. Das ist Greenwashing, was wir da machen mit uns selber.
Die Weltklimakonferenz ist Greenwashing?
Es ist Greenwashing, weil
steiler
wir so
geht aber nicht, oder?
Wir tun so, das ist Politik-Simulation.
Also, noch steigen die CO2, der gesamte im globalen Maßstab gemessene CO2-Ausstoß, ja, er steigt deutlich langsamer, als er früher gestiegen ist. Und das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, dass manche Länder in den Klimaschutz eingestiegen sind, zu einem Zeitpunkt ihrer nationalen Entwicklung, wo sie gesagt haben, dass unsere Leute verhungern, das wollen wir jetzt aber doch durch Wachstum noch vermeiden. Also bitte, wir müssen noch ein bisschen wachsen dürfen, damit unsere Menschen nicht verhungern, dass sie vielleicht auch eine Schule kriegen, ein Dach über den Kopf und so weiter. Und das bedeutet Wirtschaftswachstum mit einhergehendem CO2-Ausstoß, weil noch nicht in allen Ländern der CO2-Ausstoß vom Wachstum entkoppelt ist. Was in den Industrieländern, Deutschland so vorderst, schon längst geglückt ist. Es geht also. Das heißt, Sie befinden sich auf einem Pfad, der noch den CO2-Ausstoß wachsen sieht und demnächst kippt es und dann wird er sinken und hoffentlich bis 2050, 60 auf null gesunken sein. Was dazugehören wird, und dann reimt es sich übrigens auch auf die Pipeline-Anlage des geschätzten Kollegen Scheiches, ist,
Sultan.
Dass man... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Scheich und einem Sultan?
Ja, das zeigt nur, dass Sie sich einfach für diese Kultur nicht interessieren. Er ist halt Sultan und kein Scheich.
Das haben Sie jetzt, finde ich, für alle Hörer sehr, sehr gut beantwortet, was der Unterschied ist, indem Sie gesagt haben, es ist nicht das Gleiche. Augstein, jetzt Sie werden rot. Schade, dass wir das nicht im Film haben.
Ich werde auch nicht rot. Ich musste.
Sie können doch nicht mal schnell genug googeln.
Ich musste nur lachen, weil wir beide nicht wissen, wie sich der Mann ausspricht. Das ist schon peinlich, aber ich schäme mich wenigstens dafür, so. Sie nicht.
Also. Okay, es wird nämlich auch darum gehen, Kohlendioxid, das ausgestoßen wird, entsteht und ausgestoßen wird, einzufangen und im Boden zu verpressen, also aus der Atmosphäre rauszuholen oder quasi vom Übertritt in die Atmosphäre nach der Produktion.
Fasel. Mann, jetzt kommen Sie doch mal zum Punkt.
Ja, der Punkt ist doch, dass es netto null sein muss und das kann man erreichen, indem man CO2-Produktion und Ausstoß vermeidet oder, nachdem er passiert ist, das Zeug klimaneutral macht, indem man es in den Boden presst, meinetwegen oder sonst wohin.
Das ist in dem Umfang, möchte ich mal sehen, wie das möglich ist. Sie wissen auch, dass...
Weil Sie nicht an den Fortschritt glauben.
Doch, ich glaube schon an den Fortschritt, aber ich glaube nicht, egal. Und das nächste Thema, was ich wahnsinnig lustig finde in Bezug auf diese Klimakonferenz, oder lustig sozusagen in Anführungsstrichen, deprimierend, traurig, tragisch, ist, dass als alternative klimaschonende Energie natürlich auch die Kernkraft ausdrücklich
erwähnt wird. Oh, gemein.
gemein. Nö, ich meine, das heißt, wir haben also die Wahl, entweder verbrennen oder verstrahlt werden. Ich bin skeptisch, was diese ganzen...
Darf ich Sie an der Stelle unterbrechen?
Großpolitikansätze angeht. Nein, Sie können mich jetzt nicht unterbrechen, weil mir ist etwas anderes wichtiger. Ich glaube, Entschuldigung, ist im Moment in den letzten Wochen und Monaten irgendwie so ein Kerngedanke, auf dem ich immer herumkaue und den ich irgendwie ganz überzeugend finde. Ich glaube, dass diese Art von Klimadiplomatie und Globalgerede einen Stellvertretercharakter hat, der uns davor schützt und bewahrt, das zu tun, was wir längst hätten tun können, was hier vor Ort merkliche Unterschiede machen würde, was aber in das Leben der Menschen eingreifen würde. Und das wollen wir nicht. Ich kann einfach nur zum 100. Mal sagen, warum werden in einer Stadt wie Berlin, wo hier im Sommer in Berlin-Mitte 40 Grad herrschen, nicht ein paar Straßen aufgerissen und man pflanzt Bäume rein? Senkt die Temperatur um 10 Grad. Könnte jede Regierung in Berlin, die Linken, die Grünen, alle hätten das machen können. Die CDU wird es jetzt nicht tun. Warum wird das nicht gemacht? Weil man es den Leuten nicht zumuten will. Aber Globalgerede, das mutet man uns zu. Checken Sie, worauf ich hinaus will?
Ja, natürlich. Ich glaube nur nicht, dass gar nichts geschehen ist. Sie können mit der Bewaldung von Städten voranschreiten oder Begrünung von Fassaden, darüber mache ich mich gar nicht lustig, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Nur wehre ich mich gegen den Eindruck, dass hier noch nichts geschehen sei. Erstens wird hier gerade eben erst noch einmal der Preis für CO2, also das Tanken an der Tankstelle, das Heizen mit Gas und Öl, noch einmal verteuert durch diese Bundesregierung, da kommen wir gleich noch drauf. Es ist schon massiv verteuert worden, der Verbrauch ist schon radikal zurückgegangen in den letzten 30 Jahren.
Der Benzinverbrauch,
der CO2-Ausstoß.
Die Autos verbrauchen weniger Energie.
Der CO2-Ausstoß ist schon drastisch zurückgegangen, nämlich um 40%.
Aber doch nicht im Verkehrssektor, Mann. Das wissen Sie doch auch, dass der Verkehrssektor ist das größte Problem. Und das mit dem, nein, das mit dem CO2, mit dem Benzin und Diesel, das ist auch ein echt ärgerliches Thema. Weil Sie machen es für die Leute zwar immer teurer, geben ihnen aber auf der anderen Seite gar keine andere Möglichkeit. Die Pendler kommen halt nur mit dem Auto in die Stadt, weil die Bahn immer noch nicht funktioniert. Es ist ein großes Verarschungsprogramm. Das ist das, was einen daran auch so ärgert.
Augstein, Sie hatten ja eben die These aufgestellt. Nur mal schön der Reihe nach. Und ganz ruhig. Die These aufgestellt, es ist noch gar nichts passiert, noch nicht einmal die Straßen werden aufgerissen, um Bäume zu pflanzen. Und dem habe ich widersprochen mit 1, 2, 3 Fakten, die zum Beispiel dazu geführt haben, unterm Strich, dass Deutschland 2022 seine Klimaziele erreicht hat. Achtung, erreicht hat. Und darum ist es eben nicht Greenwashing und Gerede, sondern zumindest in der Übersetzung in reale Politik in Deutschland wirklich anfassbar, mitunter auch außerordentlich schmerzhaft. Und jetzt können wir über die Frage reden, wird genug investiert in den öffentlichen Nahverkehr und werden genug Straßen aufgerissen, um dann Wacholderbüsche zu pflanzen? Ich weiß nicht was. Aber ich bin so überrascht, dass die Debatte mit engagierten Klimaschützern immer bei dem Punkt beginnt, es ist noch nichts passiert, wir haben fürchterlich gesündigt, wir müssen jetzt aber mal richtig faktisch was machen. Und dann kann man antworten, ja, aber es ist doch schon eine ganze Menge passiert. Vielleicht zu wenig, aber nicht nichts.
Ja, wie gesagt.
Was ist das für so eine Selbstgeißelungsmodus?
Sie missverstehen mich komplett. Ich bin im Gegenteil von Selbstgeißelung. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist ein Selbstgeißelungsprogramm, um uns ein gutes Gewissen zu machen. Und in Wahrheit funktioniert es aber nicht. Wenn Bäume gepflanzt werden in der Friedrichstraße, da bin ich dabei. Dann nehme ich die Schaufel und freue mich und helfe mit. Und Sie auch.
Aber dann fahren die Fahrradfahrer auf der Friedrichstraße immer an den Baum.
Zwischen den Bäumen hindurch, genau, selber schuld. Also nächstes Thema. Das bisschen Haushalt macht sich doch allein, sagt mein Mann. Kennen Sie doch, Johanna von Kotschian?
In welchem Jahr?
Sie sind doch eine Generation.
In welchem Jahr?
64, 58, ich weiß
1977, Mama.
77?
Ja.
Da waren Sie ja schon 15.
Da hätte ich fast schon wählen dürfen, mit 15. Das stimmt gar nicht, da war ich 14. So.
Okay.
Haushalt, ja, und wir kamen ja gerade von Klimaschutz und dem Verteuern des CO2-Ausstoßens. Das ist jetzt übrigens auch die ganze Lösung, die die geschätzte Bundesregierung, vertreten durch den geschätzten Bundeskanzler und seine beiden Vizekanzler, den Robert und den Christian, gefunden haben, um größere Teile des Haushaltsloches zu schließen, zumindest für das kommende Jahr 2024. Also, es wird halt tanken, fahren, Strom verbrauchen, heizen, teurer. Und zwar nicht unerheblich teurer.
Ja, weil statt zu kürzen, hat man die Einnahmen erhöht. Also man hat nicht das Geld durch Streichungen sich geholt, sondern durch mehr Einnahmen. Ich finde,
verstehen Sie das?
Ja, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU hat gesagt, bei 450 Milliarden Haushalt kann es ja wohl nicht so schwer sein, 17 Milliarden zusammenzukratzen. Klingt für mich irgendwie einleuchtend, offenbar ist es aber so schwer. Hexenwerk, hat er übrigens gesagt, Hexenwerk. Denn sonst wäre es ja nicht so ein Riesengewese drum gewesen, oder?
Ja, und das, finde ich, zeigt, wie runtergerockt diese Bundesregierung ist, in der, zugegeben, sehr komplizierten Dreierkonstellation aus eben Grünen, FDP und SPD. Denn die Einnahmen zu erhöhen, das hat dann am Ende die FDP zugestanden. Letztlich sind es Steuererhöhungen, wenn man so will, denn an bestimmten Stellen gab es vorher keine Besteuerung und da wird es jetzt welche geben, wie zum Beispiel beim Diesel für Bauern oder beim Diesel insgesamt. Da steigt die Steuer dann, die steuerliche und Abgabenbelastung. Es ist die einfachste aller Lösungen nach mehr Schulden machen. Das immerhin hat man zumindest weitgehend vermieden, finde ich gut. Und dann ist man aber auf der zweiteinfachsten Lösung hängen geblieben und die lautet, na gut, dann drehen wir halt an der Einnahmenschraube. Also dieser Staat hat kein Einnahmeproblem, das hatte er auch vorher schon nicht. Er hat ein Ausgabenproblem, weil er nicht mehr stoppen kann, weil er nicht mehr sagen kann, dies und das machen wir nicht. Ein paar Klimaschutzprogramme sind über 4 Jahre gestrichen und gestreckt worden, nicht schlecht. Aber in den eigentlichen Haushalt, besagte 450 Milliarden, hat sich keiner getraut. Und das ist schon irgendwie auch so eine Geschäftsaufgabe, finde ich.
Ja, aber ich weiß nicht. Also nehmen wir jetzt mal die Ukraine. Ja, die kriegt nächstes Jahr doppelt so viel Geld wie in diesem Jahr. Nächstes Jahr, glaube ich, 8 Milliarden Euro. Das ist echt viel, viel Geld. Soll in die Ukraine gehen. Übrigens nach wie vor eines der korruptesten Länder weit und breit. Und da hat Scholz gesagt, wenn die Kohle nicht reicht, dann würde man vielleicht doch noch mehr Schulden aufnehmen, um weiter der Ukraine dieses Geld geben zu können. Und das finde ich so bizarr, weil sie... Das ist für mich ein echtes Zeichen auch von unseren dysfunktionalen Medien und der dysfunktionalen Politik, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn sie den Leuten auf der Straße ja praktisch sagen, pass mal auf irgendwie, so die Ukraine kriegt jetzt noch 50 Panzer mehr oder ihr müsst jetzt hier irgendwie mehr Geld ausgeben für Benzin, dann habt weniger Geld für Schule oder Kindergarten oder so, dass die Leute sich dann so entscheiden, das glaube ich irgendwie nicht. Also das finde ich nach wie vor, ist das für mich einer der Skandalpunkte, auch in diesem neuen Haushalt.
Naja, das würde man ja tatsächlich über neue Schulden lösen. Das finde ich zum Beispiel noch verständlich, dass man sagt, eigentlich wollen wir keine Schulden machen, machen wir jetzt auch nicht, zumindest nicht über das gebotene Maß hinaus. Wir halten diese Schuldenbremse ein. Aber wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass die Amerikaner den Ukrainern nicht mehr helfen, dann springen wir da mindestens mal zum Teil ein. Und das wird dann ad hoc so viel Geld brauchen, dass wir dafür in die Verschuldung gehen und nicht noch einmal versuchen, den ganzen Haushalt zu trimmen. Nein, das Problem liegt diesseits der Ukraine und des Kriegsverlaufes im kommenden Jahr. Es liegt jetzt. Man hat einen Sozialstaat über die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut, der so komplex ist, dass der Versuch, zum Beispiel die verschiedenen Kinderhilfen zu ordnen, zu 500 Millionen Euro Investitionen in neue Bürokratie führen. Das heißt, um die Bürokratie zu verschlanken, müssen sie eine für 500 Millionen neu aufbauen. Und das zeigt, glaube ich, wenn Sie schon das Wort dysfunktional nehmen, das Sie, finde ich, sehr inflationär gebrauchen, das ist wirklich dysfunktional.
Ja.
Und daran nicht gegangen zu sein, nicht diese Gelegenheit unter Druck, der ja letztlich auch immer eine Rechtfertigung ist, den Sozialstaat einer Generalinventur zu unterziehen, finde ich das eigentliche Versäumnis.
Ja gut, der Sozialstaat, das genauso gut können Sie sagen, der Subventionsstaat, der Steuervermeidungsstaat, der
Bleiben Staat. Sie doch mal beim Thema.
Ich bin beim Thema, dass für mich ist das Thema nicht, dass wir einen ausufernden Sozialstaat haben. Für mich ist das Thema, dass wir einen ausufernden Interessengruppenstaat haben, in dem jede Interessengruppe für sich kämpft und es schafft, ihre Schnitte aus dem Kuchen zu sichern und sich rauszuholen. Und sich die Parteien nicht mehr trauen, dagegen vorzugehen und deshalb sozusagen die Gesamtbelastung immer größer wird. Das ist nun mal das Kernproblem. Dafür ist auch diese Regierung zu schwach, das anzugehen. Aber sie glauben nicht, dass sich das mit irgendeiner künftigen Regierung ändert. Ich meine, dieses Mantra, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, habe ich Ihnen schon häufiger gesungen. Ein Staat wie Deutschland ist deshalb im Kern nicht mehr reformierbar. Diese Probleme wird keine Bundesregierung ohne eine Riesenkatastrophe, also ohne ein Rücksetzen auf Null, wird keine Bundesregierung das jemals machen, weil das gar nicht mehr geht. Das funktioniert sozusagen nicht mehr. Das ist bei uns nicht mehr möglich, Herr Kollege.
Ich glaube, dass das sehr wohl möglich ist, spätestens unter großem Druck, wie das 2002, 2003 schon einmal möglich war. Nämlich mit der Agenda 2010, der größten Sozialstaatsreform nach dem Krieg. Gerhard Schröder, wir erinnern uns, der Druck muss nur groß genug werden, dann wird das gehen. Es wäre natürlich viel besser, es vorher zu machen, anstatt es dann kataraktartig machen zu
müssen. Keiner wird es mehr machen. Er hat sein Amt verloren. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie Gerhard Schröder erwähnen. Der Mann, dessen Namen heute ja gar nicht mehr ausgesprochen darf, das ist ja ein bisschen wie bei Lord Voldemort, bei Harry Potter sozusagen. Schröder hat sich geopfert für diese Reform. Ach. Merkel hat 16 Jahre lang sich nicht geopfert für irgendeine einzige Reform, obwohl sie natürlich sehr genau gewusst hätte, was man alles hätte machen müssen im Sozialstaat, bei der Klimakatastrophenvermeidung. Und es hat sie sehr schön umgangen und ist deshalb ein und andere Mal wiedergewählt worden. Was glauben Sie, was die Lehre ist, die künftige Politikergeneration aus diesen beiden Kanzlerbiografien ziehen werden? Man wird sagen, ich mache es so wie Schröder und opfere mich für das Gute, Wahre, Schöne. Oder ich mache es so wie Merkel und halte einfach 4 Legislaturperioden durch.
Wir müssen jetzt nicht nochmal bei Merkel einsteigen, aber die Rente mit 67, die weitere sehr große Sozialstaatsreform, Rente mit 67, die jetzt das Rentensystem zum Glück stabilisiert hat, das ist Angela Merkel und Franz Müntefering, große Koalition unter Angela Merkel. Also auch damals unter Merkel ist sowas möglich gewesen, weil es dann irgendwann unabweisbar wurde. Und von wegen Mehrheiten und wie wenig kann man gegen welche Gruppen antreten. Die SPD hat sich jetzt im Nachgang zu dieser Haushaltseinigung dafür selbst gelobt, dass sie den Sozialstaat verteidigt habe. In Wahrheit verteidigt hat sie die Sozialstaatsempfänger und ihre Interessen. Wen sie preisgegeben hat, das sind die Sozialstaatsbezahler. Und das waren mal ihre Wähler. Also, wenn man sagen würde, dieses Mal schützen wir die, die es finanzieren, statt die, die profitieren, dann wäre man doch eigentlich auf Seiten der Mehrheit. Das verstehe ich nicht. Also warum kapriziert sich die SPD auf die kleinere Gruppe der Sozialleistungsempfänger?
Wie war das jetzt eben eine Frage, Herr Kollege? Warum sich die SPD für die Sozialempfänger, die Transferempfänger einsetzt? Weil es die sozialdemokratische Partei ist, Sie erinnern sich, und nicht die liberale Partei oder die grüne Partei?
Witzig. Ich dachte, es wäre die Arbeiterpartei.
Das ist aber, da würde ich sagen, dann waren sie irgendwie so wie Rip van Winkel in so einem 100-jährigen Schlaf. Das ist die SPD schon lange nicht mehr.
Sie ist nicht die Partei, die die Interessen der Arbeitnehmer vertritt.
Sie ist
und zwar die steuerzahlenden und abgabenzahlenden Arbeitnehmer. Das ist ja interessant.
Was wir hier sehen, und das hatten wir in der Großen Koalition, hören Sie mir doch zu, das hatten Sie in der Großen Koalition, das haben Sie im Prinzip in dieser Koalition auch, die ist ja in Wahrheit auch nur eine große Koalition. Mann, ob Sie jetzt SPD und CDU zusammenlegen oder ob Sie SPD und Grüne und Liberale, die ja quasi zwei Seiten der gleichen bürgerlichen Medaille sind, zusammenlegen, ändert doch eigentlich nichts. Das sind doch beides große Koalitionen. Und das sind beides große Koalitionen, die auf der einen Seite die Interessen der Transferempfänger vertreten und auf der anderen Seite die Interessen sozusagen der Steuerzahlenden und der Unternehmen. Dass das natürlich nur durch eine Aufblähung von Haushalt und Schulden funktioniert, ist doch irgendwie klar. Wir leben immer noch in Zeiten der großen Koalition. Das haben Sie gar nicht mitbekommen.
In der Logik, wenn man dieses Wort darauf anwenden sollte, wirklich, in dieser ihrer Logik wäre alles eine große Koalition, außer die Alleinherrschaft der AfD.
Nein, es wäre keine große Koalition, wenn sie CDU und FDP hätten. Das wäre keine große Koalition. Es wäre keine große Koalition, wenn sie SPD, Linkspartei und Grüne hätten. Das ist aber in diesem Land nicht mehr möglich. Und übrigens, ich bin fest davon überzeugt, aber das verlässt jetzt hier ein bisschen unser Thema, dass in der übernächsten Bundestagswahl die AfD im Bundestag, in der Bundesregierung mitmacht. Und dann werden wir hier ganz andere politische Verhältnisse haben. Ich glaube zum Schlechteren, aber ich bin sicher, dass wir vor einer Veränderung dieser Situation stehen, die wir hier gerade beide beschreiben.
Das kann gut sein und das wird auch sehr viel mit der SPD zu tun haben, die die Arbeiter vergrätzt hat. Und die gehen mindestens in Ostdeutschland zur AfD. Und das ist das Versäumnis von wegen Brandmauer der SPD und nicht der CDU. Augstein,
ja.
Ich habe CDU gesagt.
Ja.
Das ist, ich habe Ihnen den Ball jetzt hingelegt fürs nächste Thema.
Ach so, ja gut, aber Sie haben ihn aber irgendwie vors Klo in der Umkleide gelegt, weil wohin soll ich ihn jetzt verwandeln?
Ach so, Leitkultur, ich weiß es, Entschuldigung, Leitkultur, die CDU hat ein neues Programm. Wenn Sie schon bei Klo sind, aus Ihrer Sicht ist doch das neue CDU-Grundsatzprogramm ein Griff ins
Klo, allerdings, das können Sie in die Tonne treten. Na, jetzt bin ich wieder ich bin auf der Spur, pass auf, Leitkultur. Die CDU hat sich ein neues Grundsatzprogramm gegeben, übrigens erst das vierte oder fünfte in ihrer gesamten Geschichte. Also
das letzte war noch auf Steintäfelchen gemeißelt.
Sie meinen, die 10 Gebote waren eigentlich das Grundsatzprogramm der CDU?
Christlich-Demokratische Union.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Da wäre ich jetzt vorsichtig mit der These. Ist aber eine spannende These. Nein, ich glaube, das erste nach dem... Und dann eben vor ein paar Jahren. Und jetzt dieses. Und pass auf, Der eine Punkt in diesem Programm interessiert mich jetzt hier gerade und das ist die Geschichte mit der Leitkultur. Ja? Wir erinnern uns an den Satz von Christian Wulff, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, war schon damals ein bisschen merkwürdig mit dem inzwischen, aber immerhin. Ich finde, das war ein guter Satz von einem gar nicht so schlechten Bundespräsidenten. Und jetzt in dem Grundsatzprogramm, und ich bitte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich diesen Satz jetzt mal richtig gründlich zu Gemüte zu führen. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Denk, 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 denk. Wenn von unseren Werten die Rede ist, dann gehören also die Muslime, die sie teilen sollen, offenbar nicht dazu. Denn das sind ja unsere Werte und nicht die von den Muslimen. Das heißt also schon in diesem Satz, der so tut, als wäre er so ein inklusiver Satz, ist in Wahrheit eine Trennung drin, mit denen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute, die in Deutschland leben und einen Pass haben, rausgeschmissen werden. Es ist zum Kotzen und ich bin der CDU fast dankbar, das zu machen, denn sie ist eine nicht wählbare Partei. Liebe Grüne, falls ihr mit denen nochmal koalieren wollt, überlegt euch das ganz genau. Die CDU zeigt jetzt ihr wahres Gesicht. Eigentlich muss man den Kollegen dankbar sein.
Das Problem ist, dass man den Satz in der Tat missverstehen kann, wenn man ihn möchte. Sie möchten also, erkennbar. Und das bezeichnet eine Schwäche dieses Satzes. Prost. Wenn man es richtig sieht.
Gelächter im Saal.
Nein.
Schenkelklopfen im Saal.
Wenn man es richtig sieht, geht es darum, dass Muslime, die neu und im Moment in großer Zahl zu uns kommen, diese Werte bitte respektieren, sonst sollen sie sich bitte ein anderes Land suchen.
Sie meinen, die Leute, die das CDU-Grundsatzprogramm geschrieben haben, die können einfach nicht so gut formulieren? Ist es das, was Sie sagen wollen? Dann sollten Sie aber auch nicht das Land regieren wollen, weil wenn man die deutsche Sprache nicht beherrscht,
so können Sie es
auch ein wichtiger Punkt, deutsche Sprache beherrschen, wichtiges Integrationsziel für die Leute von der CDU-Grundsatzkommission. Hallo, die haben doch, warum machen Sie das jetzt? Sie wissen ganz genau, dass die natürlich genau das schreiben wollten, was Sie geschrieben haben. Die sind doch nicht blöd. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das heißt, Sie setzen voraus, dass Muslime per se erstmal nicht zu Deutschland gehören.
Nein, Sie setzen voraus, dass zu Deutschland gehört, wer hier hinzutritt und dann neu also zu Deutschland gehört, weil er nicht hier geboren ist, weil er nicht hier schon seit 150 Jahren lebt, der bitte diese Werte von Anfang an teilen möge.
Das ist Realsatire, was Sie machen.
Nein.
Also der Moslem in Indonesien, der in Indonesien lebt und dort auch weiterhin leben möchte, der unsere Werte teilt, gehört er also auch zu Deutschland, weil er unsere Werte teilt?
Nein, er gehört dann zu Deutschland, wenn er hierher möchte.
Das haben die aber nicht geschrieben. Machen Sie Verarschung gerade?
Nein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns bitte Leserbriefe schreiben und ich checke es.
Stopp mal. Dieses Grundsatzprogramm steht doch in einer Diskussion, Umfeld, in einer, wie soll man sagen, Lage, die im Moment zeigt, dass die Zuwanderung, zumindest der Asylsuchenden, ganz, ganz überwiegend aus muslimisch geprägten Ländern kommt. Aus kulturell jetzt auch nicht, wenn man so will, granatensuper fortschrittsmäßig muslimisch geprägten Ländern. Namens Afghanistan, Syrien und der Türkei, Teilen der Türkei. Und zu schauen, wie viel Veränderung die Gesellschaft in Deutschland bereits in den letzten Jahrzehnten durch Zuwanderung genommen hat und zu sagen, wir wollen jetzt mal etwas auf die Bremse treten beim Tempo dieser Veränderung und darum möchten wir gerne, dass Zuwanderer, insbesondere aus muslimisch geprägten Kulturen, unsere anders als muslimisch geprägte Kultur hier akzeptieren und sich ihr anpassen. Die Veränderung, die ihnen so schwerfällt, beziehungsweise die ihnen so aufstößt, besteht im Grundsatzprogramm der CDU darin, diese Haltung, diese Anspruchshaltung klar zu formulieren. Den Anspruch an die, die kommen, bitte werdet ungefähr zumindest so wie wir. Mhm. Und das ist sehr umstritten, das weiß ich.
Okay.
Aber dafür ist es ja auch ein Grundsatzprogramm einer großen Partei.
Gut, also das bleibt dann, also dann muss man hier sagen, we agree to disagree. Ich lese diesen Satz
alle. Könnten Sie für eine Sekunde auf meinen Punkt eingehen? Hat eine Partei, beziehungsweise meinetwegen auch eine Gesellschaft, das Recht zu sagen, wer von jetzt an kommt, möge so werden, wie wir sind?
Stopp. Ich komme dahin, lieber Kollege Blome, wenn Sie mir eine Sekunde geben. Ich glaube nur, dass wenn die das hätten schreiben wollen, dann glaube ich, dann hätten die das auch geschrieben, denn die sind gar nicht so doof, wie sie jetzt tun. Die haben hier natürlich sehr, sehr bewusst einen Keil getrieben zwischen uns und die Muslime. Und da würde ich sagen, irgendwie in einem Land, was ein Einwanderungsland ist, wo ein was Viertel der Leute inzwischen den sogenannten Migrationshintergrund hat, ist das einfach krass. Und ich kann es auch aus Sicht der CDU nicht verstehen. Nein. Die wollen doch gewählt werden. Und die meisten dieser ganzen Muslime, die hier wählen dürfen, sind ja im Prinzip strukturkonservativ. Das sind alles CDU-Wähler potenzielle, die hier einfach mal kurz ausgemeindet wurden. So, Punkt. Erster Punkt. Zweiter Punkt.
Nee, dann lass mich auf den ersten Punkt noch eingehen.
Nein, ich dachte,
dann treibe ich es ein Stück weiter auf die Spitze. Die Gesellschaft in Deutschland hat sich ja schon durch Zuwanderung, durch Migration und Migrationshintergrund massiv verändert. Vollkommen d'accord. Darf eine Partei, noch dazu rechts von der Mitte, mit einem C für christlich, im Namen behaupten, wir finden dass diese Veränderung bis zu einem gewissen Grad gut, mehr davon möchten wir nicht haben. Wir möchten jetzt einmal die Pausentaste drücken oder zumindest schwerpunktmäßig aufs Bremspedal treten, was die gesellschaftliche Veränderung durch Zuwanderung betrifft. Oder muss sie akzeptieren, Zuwanderung gibt es immer, deal with it.
Herr Blome, nein, die Gesellschaft muss überhaupt nicht akzeptieren, dass sie sich in ihrem Kern durch Zuwanderung verändert, finde ich überhaupt nicht, denn die Gesellschaft hat sich bestimmte Regeln gegeben und da bin ich genau an dem Unterschied zwischen mir und der CDU. Ich rede von Regeln und Rechten und Pflichten und Sie reden von Werten. Und es hat auch einen Grund, dass Leute wie Sie und das CDU-Grundsatzprogramm von Werten reden und ich von Regeln, Rechten, Pflichten, denn Regeln, Rechte und Pflichten sind absolut klar definierbar und darüber können Sie streiten und das können Sie festmachen. Und da gibt es Gerichte und da gibt es Stellen, die darüber sprechen und so. Werte ist ein wolkiger Begriff, mit dem Sie machen können, was Sie wollen. Und die CDU benutzt den Begriff zum Spalten und das ist einfach eine Sauerei. Und deshalb, Entschuldigung, wir sind ja hier unter uns, ist es eben im Kern doch eine ausländerfeindliche Schweinepartei und man kann es hieran sehen. Und das Perverse ist, dass sie sich versucht, an der AfD ranzuschleimen und es wird ihr um die Ohren fliegen. Werte bedeutet gerade mal gar nichts. Denn Werte, wenn Sie das ernst nehmen, Sicherheit ist ein Wert und Freiheit ist ein Wert, oder? Die stehen aber in einem Kontrast Anstand, miteinander. Anstand na sowas, was bedeutet Wert, das? Ja, Anstand, was heißt das? Ach, und die Muslime sind nicht anständig.
Das habe ich doch nicht gesagt.
Unanständig.
Das hat doch, Augstein, das ist jetzt echt,
nein,
selbst unter
das Wort
Ihrem
Wert,
Niveau.
Das Wort Wert bringt Sie nirgendwo hin. Das Wort Wert ist ein nicht diskutierbares Wort. Ich sage nochmal, Sicherheit ist ein Wert und Freiheit ist ein Wert. Die können auch im Widerspruch stehen miteinander, die Werte. Na sowas, und was jetzt? Das heißt, da müssen Sie zu einer Werteabwägung kommen. Wie funktioniert das? Durch Gesetze. Wir haben Gesetze in diesem
Land. Richtig.
Ich möchte wer hierher kommt, soll sich an die Gesetze halten. Das ist mein Anspruch. An die Leute sollen sich an die Regeln halten. Welche Werte sie vertreten, ist Privatsache. Ich bringe es Ihnen auf den Punkt.
Wenn ich jetzt gar nichts mehr sagen würde, dann würden Sie einfach die nächsten 20 Minuten durchreden, kann es sein?
Ja, weil es mich offensichtlich echt ärgert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen Rückschritt, so einen zivilisatorischen Rückschritt wie dieses Grundsatzprogramm nochmal erleben werden.
Vielleicht darf ich für eine Sekunde auf die Frage eingehen, ob Werte spalten und ob es das bessere oder schlechtere Wort im Vergleich zu Regeln ist. Ich glaube, das können Sie gar nicht voneinander trennen. Und natürlich gibt es weit mehr Werte als die zwei, die Sie aufgezählt haben. Einer wäre noch Freiheit, ein anderer wäre Anstand, Fairness, Nächstenliebe, whatever. Und ja, kodifiziert für den Alltag sind Sie in der Straßenverkehrsordnung namens Gesetzbuch. Stimmt schon alles. Aber sich nur an die Gesetze zu halten, glaube ich, hält die Gesellschaft noch nicht zusammen. Es braucht einen gemeinsamen Nenner und vielleicht ist Werte ein unbeholfenes und Sie haben recht, mitunter auch etwas schwammiges Wort. Und trotzdem schwingt da etwas mit, bei dem wir alle wissen, was in Wahrheit gemeint ist. Und wenn wir jetzt den anderen Begriff noch dazu nehmen, Leitkultur, haben Sie neben Werte, Regeln, Kultur sogar so einen Dreiklang ausbegriffen. Und in dem Grundsatzprogramm der CDU, was sagten Sie, Säuischen Schweinepartei, ist der Begriff Leitkultur quasi aus den Nuller, 90er Jahren wieder auferstanden. Das hat ein bisschen wahrscheinlich auch mit der Traumatherapie von Friedrich Merz zu tun. Aber der Begriff ist wieder da und ich finde selbst diesen Begriff gar nicht mal so falsch. Als Idee davon, was die CDU sein möchte und welchen Beitrag zum Gesamtkonzert sie liefern möchte.
Aber ich teile zum Beispiel mit Bernd Höcke teile ich, glaube ich, gar nicht so viele Werte. Also den würde ich zum Beispiel nicht einbürgern. Was soll dieser Unsinn? Das ist doch Quatsch. Ein freies Land bedeutet doch für mich, dass ehrlich gesagt, welche Werte jemand hat, es geht mich überhaupt nichts an. Das sind seine Privatsachen. Ich möchte, dass die Leute sich an die Gesetze und an die Regeln halten und auch an die Prinzipien des Umgangs. Ja, das ist auch es gibt ja auch nicht geschriebene Regeln, an die man sich gefälligst zu halten hat. Bin ich völlig Ihrer Meinung. Aber Werte oder Gesinnung, nächster Punkt, dann die Leute sollen alle unterschreiben, das Existenzrecht Israels irgendwie. Ja gut, kann man unterschreiben, aber wie unsere Antisemitismusbeauftragten das verstehen, ist das dann sozusagen Israel als jüdischer Staat. Wenn sie dabei sagen, ich bin für die Einstaatenlösung, dann geht das schon nicht mehr als jüdischer Staat. Das haben sie schon bla 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 bla. Worauf ich hinaus will, ist, sie sind bei ganz vielen Themen, rutschen sie ab in eine in eine perverse Gesinnungsprüfung von Individuen und von Menschen, die im Grunde das Gegenteil von Freiheit ist. Das heißt, unter dem Rubrum der Freiheit machen sie genau das Gegenteil. Sie schrauben die Leute in einen Schraubstock. Das ist unwürdig. Es ist auch unwürdig für ein Land wie dieses. Wir haben ein fantastisches Grundgesetz. Lassen Sie uns die Leute meinetwegen ein Eid ablegen auf das Grundgesetz. Bin ich voll dabei. Finde ich völlig in Ordnung. Das können wir in der Schule meinetwegen machen. Jeder soll das machen. Bin ich dabei. Wenn Sie mit Ihren schwimmeligen Werten kommen, wird mir ganz anders.
Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, dass Werte eben doch funktionieren könnten, und zwar und funktionieren müssen, jenseits von juristischen Regeln, Gesetzen, Verordnungen. Was machen Sie mit einem jungen, männlichen Schüler, der seiner Lehrerin nicht die Hand geben will, weil das irgendwie nicht vorgesehen ist in seiner Kultur? Das können Sie gesetzlich nicht erzwingen. Also das gute Handgeben-Gesetz hat Frau Giffey noch nicht erfunden.
In der Corona-Zeit durfte man nicht die Hand geben. Da galten dann die Werte nicht. Nein, das ist mir zu blöd. Ich habe auch keine Lust auf diese Sonderspezialsituation irgendwie. Da würde ich sagen, da muss halt die Toleranzerziehung in der Schule da verbessert werden. Dann kümmern Sie sich halt darum, dass dem Typen klar gemacht wird, dass Frauen genauso viel wert sind wie Männer.
Genau. Das ist ja alles, was ich sagen möchte.
Ja,
das ist
auch
ein Wert, den Sie aber gerichtlich, gesetzlich kaum erzwingen
hat
können.
Hat offenbar dann in der Erziehung nicht so funktioniert.
So.
Ja, aber auch vielleicht in der sozialen Vermittlung.
So.
Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Moment. Bin ich dabei.
Jetzt haben wir offenkundig eine Gruppe, gleich welcher Provenienz, die hat also Probleme, sich mit diesen grundständigen Werten, Verhaltensweisen gemein zu machen, die zu befolgen. Und das setzt die Gesellschaft insgesamt unter einen gewissen Druck. Und nun ist die Frage, wollen wir durch Zuwanderung dieses Problem, diese Lage noch verschärfen oder drücken wir mal für eine Sekunde die Pausentaste?
Ich lache, also ganz kurz, das ist echt, das wird immer finster, das ist ja echt Wahnsinn. Es verdüstert sich hier gerade der Raum, in dem wir sitzen. Sie wollen im Ernst darauf hinaus zu sagen, es kommen einfach keine Muslime mehr ins Land. Ja, dann ist ja Alice Weidel ja schon längst Kanzlerin. Dann sagen Sie doch mal den Satz, dass Sie darüber nachdenken, und Muslime sind dann, ist noch mal genau wer? Jeder, der sagt, ich bin ein Moslem, oder jeder, der aus so einem Land kommt, wo die muslimische Kultur prädominant ist. Und das entscheiden Sie dann jeweils. Das finde ich echt krass. Aber wenn ein Texaner hier einwandern will, der für die Todesstrafe ist, das ist aber okay, weil Todesstrafe, nicht so schlimm, ja. Ist nicht so, aber trotzdem ist ja ein Amerikaner. Der Moslem aber praktisch, der vielleicht einfach nur ein frommer Moslem ist und den Koran ernst nimmt. Im Koran steht im Prinzip genau das Gleiche wie in der Bibel übrigens. Ja, also nur mal so. Den wollen sie nicht, weil er ein Moslem ist. Das ist echt
nichts mit
Kulturrassismus.
Nein, das hat nichts mit der Religion zu tun. Und ich finde ganz allgemein dennoch, dass ich ein Land durchaus aussuchen darf, wer zuwandern soll. Machen die Kanadier, machen die Amerikaner, machen alle anderen europäischen Länder. Macht Deutschland wegen eines leider nicht besonders gut funktionierenden Asylsystems und einer vollkommenen Unfähigkeit, Menschen, die kein Asyl bekommen, auch wieder in ihre Länder zurückzubringen, aus denen sie kommen, anders.
Ja.
Also wir haben einen Moment ganz nüchtern und ohne Abwertung oder Ressentiment formulierte kontrolllose Zuwanderung im Asylbereich, weil fast niemand dieser Menschen oder weil nur ein Teil dieser Menschen wirklich Asyl bekommt und der andere Teil, der kein Asyl bekommt, trotzdem im Land verbleibt. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Und das setzt die Gesellschaft unter Druck. Und warum auch immer sind die Hauptländer, aus denen diese Menschen kommen, nun einmal muslimisch geprägt. Dafür kann ich auch nichts.
Das könnte vielleicht, dann gucken Sie doch einfach mal auf die Landkarte. Das liegt daran, wie wir hier geografisch liegen. Das ist im Prinzip ein historischer Zufall. In Amerika ist das anders. Da sind die ganzen Zuwanderer alle katholisch. Also was wollen Sie mir denn jetzt hier gerade erzählen? Hä? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das ist aber die Realität, in der wir leben. Und dann sage ich nochmal, was Sie im Prinzip sagen, ich finde es echt irre. Ich meine, jetzt lerne ich Sie nochmal hier kurz vor Weihnachten nochmal ganz neu kennen. Herr Blome, können wir das kürzer machen? Sie wollen im Prinzip einfach gar keine Zuwanderung mehr. Denn Dänen gibt es hier nicht so viele, die hier rein wollen. Die Russen wollen sie sowieso nicht mehr haben, weil das sind alles imperialistische Kriegstreiber. Und die anderen, die hier kommen könnten, das sind halt nun mal alles Muslime, weil die kommen entweder aus Afrika von Süden oder sie kommen aus Südosten, aus dem arabischen Raum im weitesten Sinne. Das heißt, sie wollen einfach keine Zuwanderung.
Natürlich brauchen wir Zuwanderung. Und wie das Gesetz ist formuliert, das Sie bejubelt haben, das Fachkräftezuwanderungsgesetz, wir würden uns gerne die Menschen aber aussuchen. Ja, diesen Anspruch erhebt dieses Land, das finde ich ja vollkommen zu Recht. Die andere Form von Zuwanderung, die wir im Moment haben, A, Kriegsflüchtlinge, dagegen wird man aus humanitären Gründen nichts machen können, B, Asylzuwanderung, die aber nicht ins Asylsystem führt, weil eben so viele abgelehnt werden, weil sie offenkundig keinen Asylgrund haben, zumindest keinen, der in unserem Grundgesetz steht, ist eine unkontrollierte und davon hätte ich gerne weniger.
Ja, aber pass auf, da sind wir doch in einer vollkommen, guck mal, und jetzt fühle ich mich Ihnen auch gleich schon wieder viel näher und bin auch schon wieder ganz befriedet. Denn jetzt sind wir in einer Debatte darüber, wie man Migration durch eine kluge Politik steuern kann. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Ich halte auch dieses Asylrecht, wie wir es praktizieren, für falsch. Ich glaube, dass unsere Einwanderungspolitik falsch ist. Nur um diese ganzen Fragen geht es in diesem Punkt des CDU-Grundsatzprogramms nicht. Dieser Punkt hat nur einzig und allein die Funktion, den potenziellen AfD-Wählern zu sagen, wir von der CDU verachten die Muslime genauso wie ihr. Und dafür hasse ich diesen Satz.
Augstein, Hass ist nicht die Lösung. Weder für Sie noch für die CDU. Tschüss.
Bis Weihnachten ist ja noch 2 Wochen. Bis dann habe ich mich beruhigt. Tschüss.
Ist nur noch 1 Woche, Seepfeife.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.